Hallo und guten Morgen und danke für die einleitenden Gedanken, Ulrich. Passt sehr gut zu dem, was ich über diesen Psalm 8 mit euch teilen möchte heute. Euer Pastor Simon hat mich liebenswerterweise eingeladen, wieder zu euch zu kommen heute, obwohl direkt nach meinem letzten Besuch der erste große Lockdown anfing. Deshalb hoffe ich sehr, dass keiner da sitzt und denkt, oh, der Mann brachte den Lockdown mit, welches Unheil kommt auf uns diese Woche. Vorweg, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich keine Folien oder PowerPoint-Präsentationen mitgebracht habe, wobei ihr schon mein Gewissen ein bisschen erleichtert habt heute. Ihr habt hier einen begnadeten Multimedia-Experten, das haben wir auch in Ostheim mit dem Gysi. Ich im Gegensatz dazu bin eher ein Dinosaurier. Ich kriege nicht mal die einfachste Folie fertig, muss mich immer so mit eurer Unterstützung, eurer Fantasie rechnen, meine Gedanken dann deutlich zu machen. Ja, ich wollte eigentlich konzentrieren auf die Verse aus der Mitte dieses kurzen Psalmes, Verse 4 bis 6. Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, der du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Und dann werfe ich eine kleine Frage in die Runde. Ich denke, das wird heutzutage nicht so sehr eine klassische Predigt sein, mehr eine Art so gemeinsame Bibellesung. Und möchte euch fragen, in Vers 5 wird von diesem Menschensohn oder Menschenkind in deiner Übersetzung, war eine gute, sehr gut, welche war das? Das ist eine sehr gute Übersetzung. Okay, war eine sehr gute Übersetzung. Menschensohn oder Menschenkind wird in Vers 5 erwähnt. Und dann in Vers 6 lesen wir, du hast ihn wenig geringer gemacht. So, was denkt ihr? Über wen wird gesprochen? Wer ist ein wenig geringer gemacht? Der Mensch oder der Menschensohn? Oder vielleicht beides? 10 Sekunden kurz überlegen. Ich werde mehr dazu sagen später. Dieser Psalm hat einiges Besonderes an sich. Fängt und endet mit demselben Satz. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Das ist der erste Satz und auch der letzte Satz. Es kommt mir vor, als wären das zwei Buchenden auf dem Bücherregal. Und diese wunderbare Passage in der Mitte wird festgehalten von diesem Ausdruck, Herr, unser Herr. Und dazu werde ich auch etwas sagen, weil das ist ganz spannend in diesen paar Worten, was alles da drin ist. Der typische Psalm hat eine gewisse Struktur. Da ist eine Not, da ist ein Bedarf, da ist ein Hilfeschrei und da ist Vertrauen. Und da ist vielleicht ein Rückblick auf das, was Gott in der Vergangenheit in schwierigen Zeiten geleistet hat. Und das stärkt Vertrauen, dass Gott dann in diese Situation auch eingreifen wird. Und typischerweise gibt es dann die Hoffnung, ja, du wirst meine Feinde kaputt machen und alles für mich wieder in Ordnung bringen. Interessanterweise, in diesem Psalm finden wir weder Not, noch Klage, noch Hilfeschrei, noch Zuversichtsausdruck, dass Gott wieder in Ordnung, alles in Ordnung bringen wird. Es ist lediglich so ein nachdenklicher Psalm. Und interessanterweise in Vers 4, der Psalmschreiber, also es geht auf David zurück, aber wie die meisten Psalmen Davids ist es wahrscheinlich nachgearbeitet worden, aber David selbst gilt als der Autor. Und er schreibt in Vers 4, wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Kein Wort von der Sonne. Interessant. Ist die Sonne nicht der wichtigste Stern für uns? Und das hat die Theologen veranlasst zu vermuten, vielleicht war dieser Psalm eher für einen Abendgottesdienst geschrieben. Könnte sein. Aber ich denke, David hat als junger Mann sehr viele Jahre da draußen die Schafe behütet. Und er wird dann Nacht für Nacht unter dem Sternenhimmel gelegen haben. Und eine wolkenlose Nacht wird er diese Sterne und den Mond in seinen verschiedenen Phasen betrachtet haben. Und er wird sich sehr viele Gedanken gemacht haben. Wo kommt diese wunderschöne Sternenhimmel her? Wie groß ist dieser Gott, der das alles gemacht hat? Und deswegen eher die Sterne sind das, was er in Erinnerung hat. Wir wissen auch, dass König David gerne auf seinem Palastdach spazieren ging und andere Leute vom Dach, er hatte immer das höchste Haus, konnte runtergucken auf die anderen Häuser, was läuft da. Also auch nachtliche Spaziergänge auf seinem eigenen schönen Flachdach. Also ich denke, das ist eher die Erklärung, weshalb keine Erwähnung von der Sonne. Aber das Ganze ist für den David ein bisschen ein Problem, weil er erkennt, wie groß der Gott sein muss, der das alles erschaffen hat. Aber dann sieht er, wie klein und schwach der Mensch ist. Und er hat ein Problem, das zusammenzubringen. Wenn du so groß bist, Gott, dass du das alles machen kannst und du hältst das alles in Ordnung. Und hier sind wir winzige Ameisen, sündhafte Ameisen. Doch, du kümmerst dich um uns. Wie kann das sein? Wieso sind wir für dich so wichtig im Vergleich zu einem einzigen Lichtblick da im Himmel? Was sind wir? Wir sind nichts. Aber es gibt Wunderbares in diesem Text. Und es hat mit diesem Menschensohn zu tun. Man kann diesen Psalm nicht lesen und verstehen, ohne zurückzudenken an die ersten drei Kapitel vom ersten Buch Mose, die Schöpfungsgeschichte, der Sündenfall. Gott macht den Mensch und gibt ihm die Herrschaft über alles. Aber er versagt und er verliert diese Herrschaft. Wir haben die Herrschaft noch teilweise über Tiere und so weiter, aber wirklich über die Umwelt und so weiter. Da kann man nicht wirklich sagen, dass wir diese Herrschaft jetzt richtig haben. Und er fragt in Vers 5, was ist der Mensch, dass du sein Gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Sind das zwei Begriffe für dasselbe? Oder sind das zwei unterschiedliche Sachen? Der Mensch und der Menschensohn. Haltet inne für 10 Sekunden und fragt euch einfach, was ihr dazu denkt. Also der Mensch, das ist einfach genug. In der Schöpfungsgeschichte, Gott hat den Mensch gemacht und hat ihn Adam genannt. Adam, Mann oder Mensch. Das Interessante ist hier, wenn der Psalmist schreibt, was ist der Mensch? Er benutzt nicht dieses Wort Adam, sondern ein anderes Wort, das Wort Enosch. Was ist der Unterschied zwischen Adam und Enosch? Adam ist der Mensch, so wie Gott ihn ursprünglich gemacht hat, sündenfrei, perfekt, ohne Tadel, ohne Versagen. Enosch ist der Mensch, so wie er ist, sündhaft, fragil, sterblich, in Not. Und dann kommen wir zu dem Menschensohn. Wir wissen natürlich, Jesus hat sich als den Menschensohn beschrieben. Der Begriff kommt viel, viel häufiger im Alten Testament, wie mir klar war. Als ich recherchiert habe, ist mir klar geworden erst, wow, der Begriff kommt immer wieder vor im Alten Testament. Und in der ersten Hälfte des Alten Testaments heißt es nichts anderes als die nächste Generation der Menschen, die Menschenkinder. Das heißt, der Mensch und seine Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder und so weiter. Der Mensch und der Menschensohn. Aber im Laufe des Alten Testaments nimmt dieser Begriff ein bisschen Gestalt. Es wird reduziert im Jesaja von alle Menschen auf Israel. Und dann wird es weiter reduziert, auch in Jesaja und in Jeremia, von Israel auf den Übrigbleibsel Israel, der gläubige Teil Israels. Es wird dann weiter verfeinert im Hesekiel, in diesem berühmten Kapitel mit den getrockneten Gebeinen, im Traum, im Geist, sieht er sich als Menschenkind, beschreibt sich selber als Menschenkind, aber es ist eigentlich der Geist Jesu, der in ihm spricht. Und er geht in dieses Tal der getrockneten Gebeine und haucht neues Leben da rein. Der ist der Bringer neues Lebens. Und dann weiter im Daniel sehen wir sogar den Menschensohn oder das Menschenkind als der glorifizierte, erhabene, vom Himmel kommende, der Gottähnliche. Faszinierender Begriff. Und was mich so richtig umgehauen hat, als ich den hebräischen Text angeschaut habe, man würde denken, wenn der Text vom Mensch und Menschenkind spricht und es benutzt das Wort Enosch für Mensch, dann ist Menschenkind Ben Enosch, oder Ben ist Sohn von. Aber nein, Menschenkind ist Ben Adam, der Mann, wie er sein sollte, sündenfrei, perfekt, mit der wahren Herrschaft, vollständiger Herrschaft über die Natur. Und dann denkt man automatisch dann an Passagen im Neuen Testament, zum Beispiel Philipperbrief 2, ja, ich denke, das lohnt sich, dass ich das euch vorlese, denn das ist wirklich wichtig für unsere Passage. Paulus schreibt hier im Philipperbrief: Habt diese Gesinnung in euch, die auch Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und würde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Sehen Sie, in dieser Passage, da spricht über diese Herrlichkeit und diese Pracht, mit dem der Mensch gekrönt ist. Aber wir haben das nicht wirklich. In der Schöpfungsgeschichte hatte der erste Mensch das, aber er gab das aus der Hand. Und wir haben das nicht. Aber Jesus hat das. Ich will nicht weitere Passagen aus dem Neuen Testament lesen, aber im Hebräerbrief lesen wir, wie Jesus nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung in den Himmel gefahren ist und er sitzt jetzt zur rechten Hand Gottes, erhoben, angepriesen, glorifiziert. Also was ich sagen will mit meinen Kommentaren hier, ist, dass diese Passage uns den Messias präsentiert. Jesus steht in der Mitte dieses Psalms, festgehalten von den zwei Buchenden. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name. Und da will ich noch was zu einem anderen Wort sagen, um das zu untermauern. Ich habe die Elberfelder-Version hier, die ist sehr gut. Ich mag die Elberfelder-Version. Aber der übersetzt Vers 6 nicht so gut. Ihre Version war besser. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Wissen Sie, was dieses Wort ist im Hebräischen, was Darby dann als Engel übersetzt hat? Es ist nichts anderes als dieses Wort Elohim. Und da denkt man an den ersten Satz der Bibel, Bereshit bara Elohim, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und das passt perfekt mit dem im Philipperbrief, was ich vorgelesen habe. Das ist dieser, der die Herrlichkeit hatte, aber er legte das beiseite und kam auf Erden, weil er einen Job zu tun hatte. Er musste uns, unsere verloren gegangene Herrlichkeit, zurückbringen. Und das hat er gemacht. Und jetzt will ich etwas zu diesen Buchenden sagen zum Schluss. Herr, unser Herr. Das ist ja auch sehr interessant. Denn es gibt zwei Worte, die regelmäßig in den Psalmen für Gott benutzt werden. Das ist Yahweh oder Jehova, wenn Sie wollen. Das ist der persönliche Name von Gott, der Name, der so heilig ist, dass die Juden das nicht aussprechen wollten. Die haben immer Adonai gesagt. Aber Yahweh steht dann oft im Text für Gott. Und dann gibt es andere Psalmen, die haben bevorzugt dieses Wort Elohim, der Schöpfer. Und hier, wenn David schreibt, Herr, unser Herr, benutzt er beides. Der erste Herr ist Yahweh, unser Elohim. Und ich finde das faszinierend. Denn Yahweh ist irgendwie so fern und so erhaben und so heilig, dass er für uns unnahbar ist. Er ist da, aber wir können kaum mit ihm in Kontakt treten. Aber Elohim, der wird beschrieben als unser Herr. Unser Herr. Und das ist sehr passend, denn Elohim ist kein anderer als das Wort Gottes. Johannes beschreibt ihn als das Wort. Johannes schreibt, am Anfang schuf Gott, das ist 1. Mose, aber am Anfang war das Wort. Und das Wort hat alles gemacht. Yahweh und Elohim und das Wort sind alle ein Wesen. Die sind alle gleich. Und die sind alle im Prinzip in Jesus, in menschlicher Form vertreten. Und zum Schluss möchte ich einfach die Frage in die Runde werfen, wobei ich bin mir ziemlich sicher, die ist überflüssig. Haben wir einen Glauben an diesem fernen, heiligen, guten Gott, Yahweh, zu dem wir nicht wirklich einen persönlichen Kontakt haben? Oder ist Gott unser Gott geworden? Unser Elohim, unser Freund, unser persönlicher Retter, unser Begleiter, derjenige, der uns versiegelt hat mit der Sicherheit. Wir gehen Tag für Tag mit ihm durch das Leben, durch dick und dünn, und er wird uns helfen, mit schwierigen Situationen gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir schlechte treffen, wird er uns vergeben und uns reinigen. Und wenn wir durch diese Wand gehen in den Tod, wird er uns auf die andere Seite rausbringen, an der Hand, aus dem Grab bringen und ins ewige Leben. Haben wir diese Erfahrung gemacht? Haben wir diese Zuversicht? Wissen wir, wer die Führung über unser Leben hat? Wer ist der Herr unseres Lebens? Und ich bin mir sehr sicher, dass jeder das mit einem guten, klaren Jesus beantworten kann. Wenn nicht, vielleicht ist es jetzt höchste Zeit, daran zu arbeiten.